In der heutigen Folge von meinem Podcast möchte ich dir eine Einführung in die Welt des Marketing geben. Marketing, was ist eigentlich Marketing? Das steckt schon im Wort Market, Markt. Wie entsteht ein Markt? Durch das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage. Auf der einen Seite haben wir die Anbieter. Anbieter sind die, die etwas verkaufen wollen. Angebot ist die Summe der Verkaufswünsche. Wenn ich ein Unternehmen bin, was etwas verkaufen will, ist mein Unternehmen ein Anbieter. Aber ich bin leider nicht alleine auf dem Markt. Oft gibt es auch Konkurrenz, die auch etwas anbieten will. Auf der anderen Seite gegenüber stehen die Nachfrager. Nachfrager entstehen, indem Menschen Bedürfnisse haben. Das Bedürfnis ist der Wunsch, einen Mangel abzustellen. Dazu muss ich den Mangel aber erstmal erkennen. Wenn ich weiß, was die Kunden für Bedürfnisse haben, was der Mensch für Bedürfnisse hat, kann ich diese wecken, dem Kunden deutlich machen, dem Nachfrager klar machen, du hast einen Mangel, du brauchst etwas. Was sind so die Bedürfnisse? Ich verweise mal hier auf Maslow und seine Bedürfnispyramide, die gern wieder zitiert wird an dieser Stelle. Da stehen an der untersten Stufe die physiologischen Bedürfnisse, Essen, Trinken, Schlafen, Sex, Gesundheit. Das sind die, die jeder Mensch von Haus aus mitbringt. Und das ist auch das Einfachste, wenn einer Hunger hat, ihm was zu essen zu verkaufen und wenn einer Durst hat, ihm ein leckeres Getränk einzuschenken. Je größer der Durst, umso mehr bezahlt der Kunde dafür. Nach den physiologischen Bedürfnissen kommt das Bedürfnis nach Sicherheit. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Sicherheit. Deshalb haben einige von ihnen einen Reißverschluss, den man Sicherheitsreißverschluss nennt. Man schließt seine Tür ab, man hat ABS im Auto. Es sind ganz viele Sachen, die sich mit Sicherheit verkaufen lassen und selbst jeder Kugelschreiber ist so sicher, dass er nicht ausläuft. Sollte zumindest sein. Physiologische Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, danach kommt das Bedürfnis zur Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Meine Familie, mein Dorf, mein Land. Alleine solche Aussagen signalisieren schon, welcher Gemeinschaft ich mich zugehörig fühle. Und dieses Bedürfnis hat auch wieder jeder Mensch. Er möchte in ein Team integriert werden, er will Anerkennung von den anderen und einfach nur dabei sein. Und das kann ich im Verkauf, im Marketing auch wieder sehr gut nutzen, weil ich schaffe eine Marke. Über die Marke definieren sich besondere Gruppen und Personen. Und wenn ich diese Marke dann anhabe oder wenn ich diese Marke mit mir rumtrage, fühlen sich automatisch schon einige zugehörig. Ich bin auch einer, der diese Marke trägt. Ich finde das auch toll. Na? So ein Zugehörigkeitsgefühl wird dann noch geschaffen durch Clubmitgliedschaften und verschiedene andere Sachen, wo der Kunde das Gefühl hat, ich gehöre dazu, ich bin aufgehoben, hier fühle ich mich wohl. Nach der Stufe der Zugehörigkeit kommt das Status oder ja, Statusbedürfnis, Luxusbedürfnis. Ich will nicht nur dazugehören zu einem Team, zu einer Gruppe, sondern ich bin etwas Besonderes. Ich hebe mich aus der Gruppe ab. Um Status zu definieren, muss ich erstmal in einer Gruppe dabei sein, muss ich erstmal zugehören. Und dann ist es abhängig von der Gruppe, was wiederum Status ist. Beim Indianer ist der mit der größten Feder, der Häuptling. Wenn ich kein Auto habe, ist es dann, wenn ein Auto vor der Tür steht, schon wieder ein Status gegenüber all denen, die keines haben. Wenn ich jetzt aber mit einem einfachen Golf komme und komme in die Clique der Porsche-Fahrer, dann bin ich mit meinem Golf nicht im Statusbereich. Komme ich dort mit einem Porsche, ist es auch nur wieder zugehörig zu einer Gruppe. Dort möchte ich dann schon mit einem besonderen Modell oder mit einem besonders auffälligen Wagen kommen, um wieder mehr zu sein als einfach nur Mitglied in der Gruppe, um etwas Besonderes zu sein. Ich kann mich aber auch nicht nur über Kaufen definieren, das ist zwar im Marketing immer das, was so gesagt wird, kauf dir was, dann bist du was. Ich kann mich auch über Leistung definieren. Und im Sportwettkampf geht es auch darum, wer ist Erster, Zweiter, Dritter und der Erste genießt immer den besonderen Status. Viele streben danach. Ich sage ja, alle Menschen haben irgendwo ihren Status. Ob das nun durch materielle Dinge sind oder durch ideelle Dinge sind, diese Anerkennung im Team und dann auch diese besondere Stellung im Team, das möchte jeder gerne erreichen. Die letzte Stufe ist die Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung ist das, was Sie selber wollen, und das ist wieder im Marketing schwer abzuschätzen, weil das ganz individuell jeder für sich hat. Was ist für jeden Einzelnen Selbstverwirklichung? Der eine ist froh, wenn er die größte Kartoffel hat. Der nächste möchte schöne Bilder malen, ob die dann ankommen oder nicht, ob die verkauft werden oder nicht, ist völlig egal. Und wieder einer, der liest Bücher, nicht um damit zu prahlen, um damit Anerkennung zu kriegen, sondern einfach aus Spaß an der Freude, weil es ihm selber etwas gibt. Und der nächste wiederum, der sagt, ich muss mich selbstständig machen, um nicht in der Masse unterzugehen, ich möchte meins machen. Das sind alles die Stufen der Selbstverwirklichung. Das ist wieder im Verkauf sehr schwer zu finden, weil das so eine individuelle Geschichte ist. Wenn ich diese Bedürfnisse kenne, wenn ich weiß, dass jeder Mensch diese Bedürfnisse hat, muss ich zu meinem Produkt diese Bedürfnisse finden, die mein Produkt befriedigt. Und dann kann ich beim Kunden genau diesen Punkt ansprechen und sagen, wenn du mein Produkt kaufst, dann bist du sicher. Wenn du mein Produkt kaufst, gehörst du dazu. Wenn du mein Produkt kaufst, bist du etwas ganz Besonderes. Je nachdem, was mein Produkt bietet, wecke ich diesen Wunsch nach Bedürfnisbefriedigung und damit wird unter Umständen ein Kaufwunsch geweckt. Aber das Bedürfnis alleine reicht nicht aus. Ich muss es schaffen, dieses Bedürfnis in Bedarf umzuwandeln. Bedürfnis ist der Wunsch, das Erkennen eines Mangels. Bedarf ist, wenn der Kunde bereit ist, dafür auch Kaufkraft zur Verfügung zu stellen. Wenn er sagt, okay, der Wunsch ist so groß, jetzt nehme ich das Geld und werde mir diesen Wunsch mit Geld erfüllen. Es gibt ganz viele Wünsche, die man so hat, wo man sagt, naja, ich hätte es zwar gern, aber dafür gebe ich kein Geld aus. Weil Wünsche sind ja unendlich, was meistens begrenzt ist, ist das Geld. Und da muss man entscheiden, wofür gibt man sein Geld aus. Im Marketing ist es jetzt so wichtig, den Kunden dazu zu bringen, für die Dinge, die ich anbiete, das Geld auszugeben. Das ist eine wirklich große Herausforderung im Marketing. Die nächste Stufe ist aber dann schon, wie bringe ich den Kunden dazu, das Geld bei mir auszugeben? Bedürfnisse wecken, schön. Den Kunden dazu zu bringen, Geld dafür bereitzustellen, auch schön. Aber dann muss er das bitteschön auch bei mir machen. Was nützt, wenn ich Sie dazu überrede, Motorrad zu fahren und Sie sagen, toll, ich kaufe mir jetzt ein Motorrad, ich habe das Geld gespart, ich gehe los. Und dann kaufen Sie sich eine Honda, obwohl ich BMW-Verkäufer bin. Dann habe ich zwar Bedürfnisse geweckt, Bedarf geschaffen, aber habe trotzdem noch keinen Erfolg im Marketing gehabt. Hier muss ich Bedürfnis, Bedarf, also Wunsch plus Kaufkraft, plus die Aktion bei mir zusammenbringen, damit die Nachfrage bei mir befriedigt wird. Und diesen Kunden mit meinem Angebot zusammenbringen, das lässt erst den Markt entstehen, weil nur wenn Angebot und Nachfrage zusammenkommt oder dort, wo Angebot und Nachfrage zusammenkommt, entsteht der Markt und das möchte ich gerne bei mir. Sie sehen also, Marketing ist gar nicht so einfach, gibt es viele Dinge, die ich auf dem Weg bis zum Kaufabschluss berücksichtigen muss. Und immer analysiere ich in diesem Zusammenhang den Markt und das bin ich, mein Unternehmen, das ist die Konkurrenz als weiterer Anbieter und das sind die Kunden. Und das ist auch das magische Dreieck oder das strategische Dreieck. Ich richte nämlich meine Unternehmensstrategie nach Konkurrenz und Kunden aus. die Lieferanten noch mit betrachtet, nennt man dann das Mikroumfeld. Und dann gibt es natürlich auch im Weiteren, im Makroumfeld, die anderen Stakeholder, die Banken und Versicherungen, der Staat mit seinen Steuern, der Finanzamt, die auch abhaben wollen als Staatsvertreter. Die Globalisierung und die Internationalisierung sowohl im Wettbewerb bei den Anbietern als auch die internationalen Kunden, die noch mit dazukommen und. Also das ganze Umfeld muss ich natürlich auch mit berücksichtigen, aber im Kern handle ich die Konkurrenz. Wir sind abhängig in der Regel von den gleichen Lieferanten oder von unterschiedlichen, jeweils besseren Lieferanten und der Kunde. Das ist so das interne Marktumfeld. So, nun habe ich schon einiges über Markt und Marketing erzählt, aber eine richtige Definition Marketing haben wir noch nicht. Da gibt es einige, manche sagen einfach, Marketing ist Denken im Kopf des Kunden. Denken im Kopf des Kunden. Ich finde die Definition sehr schön, lässt aber einiges außen vor. Kundenorientierung spielt beim Marketing immer eine wesentliche Rolle. Ich habe eine Definition oder ich bevorzuge eine Definition, die ein bisschen umfassender ist. Und zwar ist Marketing eine Konzeption der Unternehmensführung, bei der im Interesse der Erreichung der Unternehmensziele alle Unternehmensbereiche an heutigen und zukünftigen Erfordernissen der Märkte ausgerichtet werden. Das klingt erstmal viel, ist aber im Endeffekt ganz einfach, weil Marketing ist eine Konzeption der Unternehmensführung. Ich muss mein ganzes Unternehmen am Markt ausrichten, am Kunden, an der Konkurrenz, an den Lieferanten und am weiteren Umfeld. Wie sagt man so schön? Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Wenn ich nicht schon in der Unternehmensführung marktorientierte Ausrichtung vornehme, werden alle anderen Mitarbeiter, werden alle anderen Bereiche danach fehlerhaft sein. So, das sagt aber auch, ein guter Führer ist ein Marketing-Experte. Ein guter Controller ist immer ein Zweiter. Wer Zahlen im Blick hat und sagt, oh, Vorsicht und Kosten optimieren, den brauche ich unbedingt, aber immer als zweiten Mann. Ein Unternehmer denkt daran, was geht, was kann ich machen, wie kann ich meine Kunden glücklich machen, und dafür nehme ich auch mein Geld in der Hand und denke nicht nur an die Kosten. Der Controller wird trotzdem gebraucht, weil Ausgaben-Einnahmen-Balance, ganz wichtiger Punkt. So, Konzeption der Unternehmensführung, bei der im Interesse der Erreichung der Unternehmensziele. Alles im Unternehmen soll sich den Unternehmenszielen unterordnen. Wir haben bei Existenzgründung gesagt und bei Voraussetzungen an den guten Unternehmer, an den Existenzgründer, da muss zielorientiert arbeiten. Ich muss meine Unternehmensziele immer im Blick haben und als Unternehmensführung bin ich ja für die Zielerreichung, für die Umsetzung, für die operative und taktische Umsetzung meiner strategischen Ziele verantwortlich. Also werde ich auch meine Marktarbeit, meine Marketingaktivitäten den Unternehmenszielen unterordnen und das in allen Bereichen. Marketing, Markt ist immer in allen Unternehmensbereichen. Weil die Kunden nehmen letztendlich alles wahr. Was nützt mir ein schöner Laden, wenn der Kunde, wenn er ein Bedürfnis mal hat, eine Toilette vorfindet, die zum Himmel stinkt? Das ist das, was im Kopf des Kunden bleibt, bloß weil die Reinigungskraft mal versagt hat, ist das Unternehmen beschissen. Darf ich gar nicht sagen, oh, das nehme ich zurück. Aber das ist das, was im Kopf des Kunden bleibt und deshalb sage ich immer, es müssen alle Unternehmensbereiche mitziehen, von der obersten Heeresführung bis zur Putzfrau oder die Kassiererin. Die Kassiererin ist die Letzte im Laden, die wahrgenommen wird. Wenn die unfreundlich ist, kann ich vorher noch so schön alles machen. Dann bleibt im Kopf des Kunden, ey, die sind unfreundlich, die Schnepfen. Deshalb müssen alle Unternehmensbereiche kunden- und marktorientiert funktionieren. Und das Ganze muss an heutigen und zukünftigen Erfordernissen der Märkte ausgerichtet werden. Der Markt ist ständig im Wandel, ist wie ein Fluss. Der läuft zwar in ein paar Bahnen, bewegt sich aber täglich und verändert sich. Morgen sieht er schon wieder ganz anders aus als heute und übermorgen ist er wieder neu. Und an diese Marktveränderung muss ich mein Unternehmen ständig anpassen. Wir haben es in den letzten Jahren gesehen, wie viel sich an den Märkten verändert hat, wie viel Digitalisierung, Globalisierung, Internationalisierung dazugekommen ist, wie Corona den Markt beeinflusst hat und man musste hier immer wieder reagieren, immer wieder neu das Unternehmen an den Gegebenheiten ausrichten. Wer einmal ein gut funktionierendes Unternehmen hat und dann denkt, man kann sich zurücklehnen und man braucht nichts mehr zu tun, das funktioniert nicht. Also muss es an heutigen und zukünftigen Erfordernissen der Märkte ausgerichtet werden. Als guter Unternehmer denke ich heute schon an morgen, weil das heute habe ich ja gestern geplant. Und so ergibt sich die Definition von Marketing: Konzeption der Unternehmensführung, bei der im Interesse der Erreichung der Unternehmensziele alle Unternehmensbereiche an heutigen und zukünftigen Erfordernissen der Märkte ausgerichtet werden. So, wie richtet man nun so ein Unternehmen an den Erfordernissen der Märkte aus? Welche Instrumente, welche Werkzeuge habe ich da zur Verfügung? Und da gibt es die marketingpolitischen Instrumente. Politische Instrumente sind immer die Entscheidungsfelder. Ein Politiker macht ja nichts anderes als entscheiden und Gesetze vorgeben. Der gibt die Regeln und Normen vor. Und in den marketingpolitischen Instrumenten werden die Regeln, Handlungsweisen, Entscheidungen in den einzelnen Feldern auch vorgegeben. Und dort gibt es die vier originären, die vier ursprünglichen marketingpolitischen Instrumente, die, sobald sie Marketing hören, immer in ihrem Kopf sein müssen. Viele nennen es auch die vier Ps: Product, Price, Place and Promotion. Product ist die Produkt- und Sortimentspolitik, die Dienstleistungs- und Servicepolitik. In der Produkt- und Sortimentspolitik geht es um den Kern Ihres Handelns. Sie wollen ein Produkt verkaufen. Bei mir kommt auch Produktpolitik als erstes und dann erst der Preis, weil Sie wollen ja ein Produkt verkaufen und keinen kleinen Preis. Und wie gut ist Ihr Produkt? Welche Qualitätsanforderungen stellen Sie daran? Wie weit erforschen Sie dieses Produkt und Ihre Leistung? Welche Garantien bieten Sie zu Ihrem Produkt? Welche Serviceleistungen bieten Sie rund um Ihr Produkt? Vor dem Kauf, während des Kaufs und auch Nachkaufservices. Das sind die Punkte, die in der Produkt- und Sortimentspolitik entscheidend sind. Sie merken auch, ich habe jetzt Produkt- und Sortimentspolitik gesagt. In der Sortimentspolitik stelle ich mein Portfolio zusammen, mein Sortiment. Welche Produkte, die zusammenpassen oder zusammengehören, biete ich an? Wie viel andere Produkte um mein Kernsortiment, um mein Kernprodukt rundherum biete ich noch an? Und wie kann ich den Kunden glücklich machen mit meinem Angebot? Hier die richtigen Entscheidungen zu treffen, die Produkte zu haben, die der Kunde will, die er auch häufig nachkauft, und die Produkte zu haben, von denen ich etwas verstehe und mit denen ich mich von der Konkurrenz abhebe. Das ist immer wieder eine Herausforderung. Du siehst, ich, Kunde, Konkurrenz, betrachte ich bei produktpolitischen Entscheidungen. Auch Dienstleister müssen sich entscheiden, welche Leistungen bieten sie alle an, in welcher Qualität sind sie in der Lage, diese anzubieten und wie stellen sie ihre Dienstleistungen zusammen. Auch bei Dienstleistungen spielen Servicepolitik und Garantie eine wichtige Rolle. Kommen wir zum zweiten marketingpolitischen Instrument, die Preispolitik. Ich hätte ja am liebsten Preis- und Konditionspolitik oder gleich Kontrahierungspolitik. Denn Preis ist mehr als nur der Preis, der an der Ware dran steht. Es geht um den Preis im Zusammenhang mit meinem Kauf. Der kann durch verschiedene Rabatte, Boni, Skonti, ja, noch veränderlich sein. Auch die Konditionen, die Liefer- und Zahlungsbedingungen spielen eine entscheidende Rolle. Kriege ich es frei Haus geliefert? Kriege ich kostenlose Lieferung? Muss ich die Verpackung bezahlen? Wenn ja, wie viel von der Verpackung muss ich bezahlen? Welche Art des Transports wird gewählt? Welche Kosten entstehen für mich als Kunde oder welche Kosten übernimmt der Hersteller? Das sind alles mit Entscheidungen, die in der Kontrahierungspolitik eine wesentliche Rolle spielen und die mich dann auch wieder von der Konkurrenz abheben können und Wettbewerbsvorteile schaffen. Auch lege ich in der Preispolitik fest, gehe ich in die Hochpreisschiene, gehe ich in die Hochpreispolitik oder bin ich eher in der Niedrigpreispolitik zu Hause? Möchte ich über den Preis in den Wettbewerb gehen und gehe in den Preiskampf in der Niedrigpreispolitik und gehe über die niedrigen Preise in die hohen Mengen? Oder in der Hochpreispolitik, Qualitätsindikation, geringere Mengen verkaufen, aber pro Stück mehr verdienen. Nach der sicheren Seite kalkuliert nennt man das. Oder wähle ich die Skimming-Strategie, ich steige hoch ein und gehe dann im Verlaufe des Produktlebenszykluses immer weiter runter, bis ich irgendwann so meinen Durchschnittspreis erreiche. Oder gehe ich mit der Penetrationsstrategie am Anfang mit einem niedrigen Preis rein, ich durchdringe den Markt penetrant mit einer großen Stückzahl und hebe den Preis dann nach und nach auf marktübliche Preise an. Das sind alles so Entscheidungen und noch vieles mehr, was ich in der Kontrahierungspolitik treffen muss. Und hier kann ich auch wieder mich von der Konkurrenz abheben. Ich muss aber auf meine Kunden Rücksicht nehmen. Wie ist die Preisbereitschaft? Welche Preismöglichkeiten gibt es? Und wie kann ich meine Preise mit den Lieferungen, mit meinen Lieferanten in Einklang bringen? Ich möchte ja am Ende auch noch Geld verdienen. Und Geld verdient wird im Einkauf und im Verkauf. So, jetzt habe ich ein gutes Produkt, ich habe einen guten Preis, jetzt muss ich es nur noch zum Kunde hinbringen. Und das soll die Distributionspolitik regeln. Distributionspolitik oder der Place, der legt fest, wie der Standort in meinem Unternehmen gestaltet wird und wie der ganze Vertrieb in meinem Unternehmen ist. Mit dem Standort steht und fällt auch der Erfolg. Habe ich einen Laden in der Innenstadt oder einen irgendwo am Rande auf dem Dorf? Wie viele Einwohner kommen in meinem Umkreis, in meinem Gebiet in Frage, die zu meinen Kunden zählen können? Oder bin ich ein Online-Händler, dann wäre ich natürlich verkehrsgünstig gelegen, meinen Hauptstandort, mein Hauptlager errichten, um möglichst kurze Transportwege zu haben, um hier wieder Transportkosten zu sparen. Und so überlege ich mir mit dem Standort, wie kann ich hier gegenüber meiner Konkurrenz punkten und wie kann ich meinen Kunden so nah wie möglich sein. Und ich überlege aber auch über das Vertriebsnetz. Vertreibe ich selber einen direkten Vertrieb mit meinen eigenen Leuten oder gebe ich über Großhandel, Einzelhandel in den indirekten Vertrieb und lasse andere Leute mein Produkt verkaufen. Hat alles Vor- und Nachteile, was in der Distributionspolitik im Einzelnen abgewogen werden will. Und auch die physische Distribution, also verschicke ich meine Ware mit Bus, Bahn, mit LKW, per Fahrradkurier oder schicke ich sogar mit Drohnen nach draußen. Alles das sind Entscheidungen, die in der Distributionspolitik getroffen werden müssen und die Wettbewerbsvorteil darstellen können oder aber Kosten, Vor- oder Nachteil, je nachdem, welche Entscheidung ich treffe und wie der Markt strukturiert ist, darstellen können. Das vierte marketingpolitische Instrument ist die Kommunikationspolitik. Und Teil der Kommunikationspolitik ist zum einen die Werbung, zum zweiten die Public Relation und zum dritten die Sales Promotion. Marketing, wenn ich sonst frage, was ist Marketing, sagen die meisten, ja, Marketing ist Werbung. Ja, Werbung ist ein Teil der Kommunikationspolitik und Kommunikationspolitik ist ein marketingpolitisches Instrument. Ne? Wir stellen also gerade fest, Marketing ist mehr als nur Werbung, Advertising. Aber ein wichtiger Punkt. Wer nicht wirbt, der stirbt. Werbung kostet, nicht Werbung kostet die Existenz. Ohne Werbung geht letztendlich gar nichts. Und hier immer wieder Aufwand und Nutzen richtig ins Verhältnis zu bringen, die richtige Werbung zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der rechten Menge und in der rechten Güte zu machen, das ist immer wieder eine große Herausforderung. Zumal jetzt ja noch neue Mittelwerbeträger mit zum Tragen kommen, die ganze Online-Werbung, die ganze Geschichte mit den Social-Media-Kanälen. Immer wieder muss man sich was Neues einfallen lassen, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu kriegen und nicht nur Aufmerksamkeit zu kriegen, sondern auch die Werbebotschaft, die Copy zu transportieren. Und das ist halt Sinn und Zweck der Werbung, Aufmerksamkeit kriegen, eine Botschaft transportieren und in den Kopf der Kunden zu kommen. Im Kopf der Kunden meine Werbebotschaft zu verankern. Werbung mit Werbeträger, Werbemitteln, ganz umfassendes Gebiet werden wir extra nochmal behandeln. Genauso wichtig die Public Relation, die ganze Öffentlichkeitsarbeit. PR soll der Unternehmung als Ganzes in der Öffentlichkeit ein positives Image verschaffen. Und hier geht es jetzt nicht nur um das einzelne Produkt, sondern um das Unternehmensimage. Und da gibt es verschiedene PR-Aktionen, wo man Pressearbeit macht, wo man Tag der offenen Tür macht, wo man Veranstaltungen plant. Alles das sind PR-Sachen und auch Sponsoring, also Sport, Kultur, Öko-Sozialsponsoring oder Mediensponsoring, das sind so die Hauptsponsoring-Gebiete, wo ich anderen Geld gebe und versuche, von dem positiven Image des Gesponserten zu profitieren. Sponsoring ist also immer ein zweiseitiges Geschäft. Ich gebe Geld oder Sachleistung zum Beispiel an den Sportler, und ich profitiere von dessen positiven Image und der macht dann bei mir mal Unterschriftenaktion und trägt meinen Namen auf der Brust draußen rum. Tue Gutes und sprich drüber, das hilft dem Unternehmensimage. Und dann gibt es noch die Sales Promotion, Verkaufsförderung, am Point of Sale, am Verkaufspunkt. Und da kann man den Händler unterstützen, indem man ihm Displays, Aufsteller gibt, dass er es im Laden besser platzieren kann, dass er Zweitplatzierung machen kann. Man kann den Verkäufer unterstützen, Stuff Promotion, indem er Schulungen kriegt, indem er die Ware probieren kann, indem er noch besser auf die Beratung vorbereitet wird. Und es gibt die Verbraucher Promotion. Die Verbraucher Promotion zieht den Kunde zum Händler hin und der Verbraucher wird beworben, um dann beim Händler zu kaufen. Nennt man auch Push-and-Pull-Strategie. Ich drücke die Ware, ich pushe die Ware in den Handel und pulle, ich ziehe den Kunden zum Händler hin. Das sind so die Hauptaktionen in der Kommunikationspolitik. Immer dran denken, Werbung muss wahr sein, klar sein, wirksam sein und wirtschaftlich. Jetzt haben wir die vier marketingpolitischen Instrumente besprochen, die als die originären marketingpolitischen Instrumente bezeichnet werden. Product, Price, Place, Promotion. Produkt- und Sortimentspolitik, Preis- und Konditions- oder Kontrahierungspolitik, Distributionspolitik und Kommunikationspolitik. Hinzu kommen jetzt die neuen marketingpolitischen Instrumente. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich sage, das sind die neuen marketingpolitischen Instrumente. Die tauchen also auch 1972 in der Literatur schon auf. So neu sind die. Aber betrachten wir mal die drei zusätzlichen marketingpolitischen Instrumente. Das ist Prozess, Physical Fact und People. Prozess, die Prozesse im Unternehmen stellen einen Wettbewerbsvorteil dar. Wenn ich heute bestelle, die Ware morgen geliefert bekomme, ist es eine optimale Prozessgestaltung und hebt mich von der Konkurrenz ab. Oder Produktionsprozesse, die kosteneffizient stattfinden, wo kein Geld verloren wird, wo ich sage, ich habe die Prozesse so gestaltet, dass sie optimal sind, dass alles just in time läuft und ich kostengünstig und vor allem kundenorientiert mein Produkt von der Herstellung bis zum Kunde bekomme. Diese ganze Prozessgestaltung ist ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor und hat in den letzten Jahren auch immer mehr an Bedeutung gewonnen. Die physischen Faktoren sind ein weiteres marketingpolitisches Instrument. Physical Facts, die physische Ausstattung. Ein Kunde geht nicht in eine Gaststätte, um zu essen, sondern um in schönem Ambiente bedient zu werden und dann noch etwas zu essen. Nur gutes Essen zieht heute Leute nicht mehr. Nein, das ganze Ambiente, die ganze physische Ausstattung im Umfeld spielt eine wesentliche Rolle mit. Ein Außendienstler, der möchte sofort seinem Kunden draußen sagen, pass auf, die Ware ist im Lager und wenn ich sie jetzt bestelle, ist sie morgen da. Damit braucht er ein Tablet, was online ist, was sofort Zugriff auf das Warenwirtschaftssystem hat. Und das sind alles physische Faktoren. Im Produktionsbereich brauche ich Maschinen, die in der Lage sind, Qualität zu produzieren. Sonst habe ich da schon Schwierigkeiten. Die physischen Faktoren im Umfeld müssen schlicht und einfach stimmen. Das letzte marketingpolitische Instrument ist aus meiner Sicht eigentlich das Wichtigste. Das ist nämlich der Mensch, das People. Der Mensch macht Marketing. Der Mensch, der Mitarbeiter, vertritt das Unternehmen nach außen. Der Mitarbeiter stellt das Unternehmen dar und der ist für die Qualität und für das Image des Unternehmens zuständig. Deshalb ist der Arbeitgeber, der die besten Mitarbeiter hat, schon im Vorteil. Wer seine Leute dazu bringt, qualifiziert und motiviert fürs Unternehmen zu arbeiten, der hat den besten Wettbewerbsvorteil. Der Mensch steht am Kunde. Wenn der nicht gut ist, weiß der Kunde, wie es im Unternehmen zugeht, nämlich nicht gut. Ganz besonders wichtig. So, und da haben wir sie. Alle marketingpolitischen Instrumente, Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Facts und Prozess. Und diese marketingpolitischen Instrumente werden dann in den Einsatzfeldern eingesetzt, eben im Konsumgütermarketing, wo es um den täglichen Verbrauch geht. Konsumgüter sind die, die die privaten Kunden konsumieren, verbrauchen am Ende. Im Investitionsgütermarketing sind ganz andere Anforderungen, weil dort werden Anlagen gekauft, es wird in Anlagen investiert. Ich möchte mit meinem Geld noch mehr Geld verdienen. Wenn ich mir eine Wohnung kaufe, die ich nicht selber bewohnen will, sondern gewinnbringend vermieten will, ist es ein Investitionsgut. Und das ist was ganz anderes, wenn ich es selber verwenden will. Im Dienstleistungsmarketing haben wir ja das große People-Business. Dienstleistung ist immer abhängig vom Menschen. Man geht zu einem Arzt, zum Friseur oder Versicherungsvertreter, weil man Vertrauen hat zu diesem Menschen. Und deshalb ist Dienstleistungsmarketing wieder people-orientiert. Im Handelsmarketing, da weiß ich als Händler, ich will billig einkaufen, teuer verkaufen. Ich will die Ware auch nicht selber benutzen. Ich muss aber so gestalten, dass die Kunden bei mir gerne kaufen und möglichst viel. Und die Hersteller müssen die Händler entsprechend unterstützen. Sales Promotion. Und dann gibt es noch das Marketing von NPOs, von Non-Profit-Organisationen. Diese gemeinnützigen Organisationen wollen auch Aufmerksamkeit. Die müssen ihre Leistung vermarkten. Hier geht es nicht darum, Gewinn zu erwirtschaften, sondern möglichst viel Leistung anbieten zu können, möglichst viele soziale Maßnahmen, möglichst viele Hilfsprogramme zu starten, um eine soziale Leistung zu erbringen, die dem Gemeinwohl nützt. Und dafür muss man auch wieder Spenden sammeln und Fördergelder beantragen und Aktionen planen. Also das ist nochmal eine ganz andere Geschichte im Marketing bei solchen NPOs, bei solchen Non-Profit. Organisation. So, das soll es erstmal mit einem kurzen Einblick in die Bereiche des Marketing gewesen sein. Ihr könnt gerne mal bei ggünther.de vorbeischauen und dort auch übers Kontaktformular Fragen stellen oder einfach eure Meinung sagen. Ich würde mich drauf freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.